Ich steige gleich tief ein in den Text, Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ja, mir wurde heute Morgen gesagt, entweder du predigst heiß oder kurz, weil so kalt hier drin ist. Kurz kann ich nicht versprechen. Aber ich muss mich entschuldigen. Ich bin für die Kälte zuständig. Freitagabend, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich alle Heizungen auf Stern gedreht. Ich wollte gestern beim Bewegerleitertag sagen, Karin, wenn du noch zufällig in die Gemeinde kommst, bitte mach auf 2. Ich habe die alle auf Sternchen gedreht. Das habe ich vergessen. Heute Morgen habe ich Elias geschrieben, hey Bro, du bist ja der Erste wahrscheinlich hier, ne? Mach mal bitte alle auf 3 oder so, damit es richtig schön warm wird. Jo, nächstes Mal wird es anders. Aber bei uns ist vielleicht ein bisschen kalt. Die Story hier, da ist richtig heiß. Manchmal kann man Kälte gut ertragen. Manchmal ist Hitze richtig schwer. Philippus, der war ein Evangelist. Er war erst ein Diakon, war zuständig für die Armenspeisung. Er war unterwegs mit der Gemeinde in Jerusalem und dann Samaria. Und also erst in Jerusalem und dann war er als Evangelist unterwegs. Und in Kapitel 8, Vers 26 lesen wir, Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der äthiopischen Königin Kandake. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja, was wir vorher beim Abendmahl gelesen hatten. Und der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Also dicht neben ihm, sodass du auch hörst, was der Äthiopier liest. Und Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Und Philippus sagte, verstehst du denn, was du da liest? Und der Äthiopier antwortete, wie kann ich verstehen, wenn es niemand mir erklärt? Und er bat Philippus aufzusteigen, sich zu ihm zu setzen. Und der Abschnitt der Schrift, den er gerade eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und alle seine Rechte und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte, bitte, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich dann in Ashdod wieder, eine Stadt ein bisschen nördlich von Gaza. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Was eine coole Geschichte. Beam mich weg, Scotty. Die Stelle hat mich schon immer mega fasziniert. Wie cool und schnell eine Reise sein kann. Zack. Und schon ist er in Ashdod. Aber vielleicht sah es ja auch ein bisschen anders aus. Aber ich habe die Predigt benannt auf Gott hören und Wunder erleben. Und der erste Punkt ist nämlich, dass Gott redet. Philippus hat vom Engel des Herrn einen Auftrag bekommen. Das ist schon cool. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Erscheinung mit einem Engel hatte oder ob ein Engel jemanden zu etwas gesagt hat. Hat jemand mal, Waltraud? Ja? Marita? Hammer. Und Martha auch. Krass, ich noch nicht. Aber wie cool ist das, wenn auf einmal der Engel des Herrn zu einem spricht. Alle diejenigen, die noch keine so eine Erscheinung hatten, überhaupt nicht schlimm. Das Wichtige dabei ist, dass Gott spricht. Ganz egal wie. Gott redet auf so unterschiedliche Art und Weise. Er redet durch Visionen, er redet durch Träume, er redet durch Menschen und er redet vor allem durch Gottes Wort. Das ist Gottes Wort in Menschenwort und wir nennen es die Bibel. Die Bibel ist eigentlich eine Bibliothek von 66 Büchern. Alle Lebensgeschichten von Menschen, die mit Gott unterwegs waren und wo Gott direkt zu ihnen geredet hat. So wie jemand bei Julia vor 14 Jahren einen Eindruck hatte und sagte, boah, ich kenne dich nicht so sehr, ich kenne deine Situation nicht, aber ich habe einen Bibelvers für dich und hat den vorgelesen. Und dieses Versprechen, das ging so tief ins Herz. Das Gleiche hat jemand diese Woche erlebt aus unserer Gemeinde. Da kam jemand aus der Gemeinde zu ihm und hat gesagt, hey, ich habe ein Wort für dich. Und hat diesen Vers vorgelesen, dass Jesus sich über ihn freut. Aus Zephania 3, Vers 17. Der Alltag dieser Person hat sich komplett verändert. Er zehrt immer noch davon. Wenn Gott spricht, dann merken wir das. Dann geht das so ins Herz. Der Philippus hat vom Engel einen Auftrag bekommen. Der Engel sagt zu ihm, mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. In Richtung Süden ist witzigerweise genau das gleiche Wort wie zur Mittagszeit. Komisch, ist aber so. In Apostelgeschichte 22 sagt Paulus das zum Beispiel. Also können wir das auch so übersetzen. Gar nicht, geh von Jerusalem nach Gaza in der Mittagszeit auf dieser einsamen, öden Wüstenstraße. Ich wette, Philippus hat nicht gefroren. Er war am Schwitzen. Es war richtig heiß. Zur Mittagszeit geht keiner einen langen Weg los. Da macht man das morgens. Im Grunde sagt Gott zu Philippus, geh in dieser Mittagshitze, dann, wenn kein anderer Bock hat, irgendwie auf dieser Reise zu sein, geh auf diese Wüstenstraße von Jerusalem nach Gaza, benutze nicht die komfortable Westroute, die eigentlich besser ist, sondern geh diese Straße. Es wird einsam, es wird heiß, es wird anstrengend und alle Umstände sind eigentlich echt ätzend. Alles andere als motivierend, oder? Irgendwie klingt das dann sinnlos. Und das ist der Auftrag, fertig. Und jetzt steht Philippus da. Okay, was mache ich? Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wenn der Engel dir das genau so sagt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber ich hätte dann schon noch ein paar Fragen. So, warum? Warum soll ich dorthin gehen, wenn da kein Schwein unterwegs ist? Warum soll ich da hingehen, wenn es so heiß ist? Wenn ich völlig am Schwitzen bin und stinke, dann kann ich doch nicht jemandem von Jesus erzählen. Mein Wohlgeruch ist ein anderer. Das ist nicht die schöne Atmosphäre, die ich eigentlich verbreiten möchte. Als Philippus hätte ich echt viele Fragen. Ihr kennt das, wir wollen eigentlich alles genau wissen, oder? Wir wollen einen Plan haben. Wir wollen wissen, Gott, was gibst du uns denn da? Was erleben wir denn dort? Wen treffen wir? Und das ist ja dann auch schon mal, bist du eingeladen zu einer Geburtstagsfeier? Okay, wer kommt denn überhaupt? Auf wen lasse ich mich da ein? Wenn die kommen, dann habe ich was anderes zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken habt. Ich kenne das. Nicht hier. Aber wir sind Menschen und wir wollen einen Plan haben. Wir wollen wissen, was auf uns zukommt. Philippus hat keinen Plan gehabt, aber er hat sich auf den Weg gemacht. Er ist losgegangen. Er hatte schon seine Berufung als Evangelist bekommen. Er wurde von den Aposteln bestätigt. Er hat seine, Seinen Dienst hat er schon gelebt gehabt in Samaria, hat Menschen zu Jesus geführt. Das lesen wir in den Kapiteln davor. Und jetzt gibt Gott ihm diesen Auftrag. Okay, du hast jetzt hier gerade eine coole Evangelisationswoche gehabt. Viele Menschen sind von so einem Magier Simon abgewandt und sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Hammer. Und jetzt geh in die Einsamkeit. Jesus hätte eigentlich zu Philippus auch sagen können, hey, pass mal auf. Lieber Philippus, mach dich in der Mittagszeit auf, geh nach Gaza und jetzt kommt der Grund. Dort nämlich ist jemand unterwegs, ein richtig krasser Prominenter, einer vom Königshof aus Äthiopien. Und dem, mein Lieber, der hat ohne Ende Geld, Finanzminister, vielleicht steckt er dir auch noch was zu. Aber, ein bisschen Spende für Evangelisation, ist ja gar nicht verkehrt. Und zu dem geh hin. Und er ist so hungrig nach Gott, der sucht mich schon die ganze Zeit. Deswegen ist er nach Jerusalem zum Tempel gekommen, weil er keine Juden unten in seinem Königshof hat. Er ist auf der Suche nach mir. Und du kannst ihm das Evangelium von Jesus erklären. Und nicht nur das, dann werdet ihr an eine kleine Wasserstelle vorbeikommen, die ungefähr so groß ist wie hier so 3 Quadratmeter Taufe, wie wir das in 2 Wochen hier erleben. Und dann kannst du ihn sogar taufen. Du wirst ein geistliches Highlight erleben, mein Freund. Hammer, oder? Also mach dich auf den Weg. Dann würde ich sagen, yo, let's go. Philippus hatte das alles nicht. Und warum sagt Gott uns solche Dinge nicht, wenn er das doch alles weiß? Warum macht er das so? Gott möchte viel mehr mit uns auf der Reise sein, als uns einen detaillierten Fahrplan geben. Kennt ihr die Anleitungen für IKEA-Schränke? Die sind übelst detailliert. Ich finde die super. Also IKEA-Schrank aufbauen ist das Einfachste von der Welt, weil der Plan einfach da ist. Wenn Gott uns so einen Fahrplan geben würde, dann würden wir ihn nicht um Rat bitten, oder? Dann hätten wir einfach den Plan und würden sagen, okay, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann haue ich noch irgendwo diese Holzdübel rein. Und fertig. Jesus will aber mit uns unterwegs sein. Er will uns nicht einfach einen Fahrplan geben. Er will uns nicht einfach eine Anleitung für den Dienst geben. Er will mit uns unterwegs sein. Und er möchte auch Glauben von uns haben, dass wir ihm vertrauen, Beziehung bauen, dass wir sagen, Jesus, wenn du das sagst, dann gehe ich. Und ich bin gespannt, was du machen wirst. Gott schützt uns eigentlich aber auch vor uns selbst, weil genau diese Gedanken kommen, wie wenn ich da jetzt einen Äthiopier sehe. Habe ich da Bock drauf? Ist ja nur einer. Es sind ja gar nicht 500 Leute, die ich bekehre, sondern nur einen, den ich taufe. Der ganze Aufwand für eine Person? Gott schützt uns vor uns selbst. Und das ist so schön. Wir müssen nicht immer alles wissen, wir dürfen aber alles vertrauen. Unser Vertrauen auf Gott werfen. Philippus macht sich auf den Weg, er hat Gott vertraut. Und dann schauen wir in Vers 29, jetzt spricht nicht mehr der Engel des Herrn zu ihm, sondern der Heilige Geist. Geh zu diesem Wagen hin, halt dich ganz dicht dran und warte ab. Philippus weiß jetzt auf einmal, er geht mit einer Erwartung dorthin und er hört. Seine Antennen sind ausgerichtet. Gott, was willst du tun? Oftmals haben wir die Ohren so voller Lärm, so voller Lautstärke, so voller Ablenkung, dass wir gar nicht mehr hören, was Gott zu uns sagt. Dass wir gar nicht mehr hören, wo Gott uns gebrauchen möchte. Dass wir vielleicht mit Scheuklappen auf den Augen durch den Alltag gehen und gar nicht die Realität Gottes wahrnehmen. Deswegen hören. Und der Heilige Geist spricht. Und das ist auch auf der einen Seite voll entspannt zu sehen. Philippus war auf dieser einsamen Straße. Gott ging es um diese eine Person. Und wir müssen nicht Retter für alle sein. Sondern wir können ganz entspannt gucken, da wo Gott wirkt, da klinken wir uns ein. Philippus hat Fragen gestellt. Er kam nicht zu dem Äthiopier und hat gesagt, hey, du bist kein Jude. Wahrscheinlich verstehst du überhaupt nicht, was du gerade liest. Ne? Das ist der Prophet Jesaja. Komm, ich erkläre dir das mal, wie das funktioniert. Philippus ist zu ihm hingegangen und hat gefragt, hallo, verstehst du, was du da liest? Und der Äthiopier hat jetzt die Möglichkeit, ganz von sich alleine zu sagen, kein Plan. Kannst du es mir erklären? Bitte komm, setz dich. Und erst aufgrund dieser Einladung geht Philippus zu ihm und setzt sich hin. Philippus wurde eingeladen, das Evangelium zu erklären. Und das ist echt schön zu wissen, dass wir ganz entspannt durchs Leben gehen können, die Augen offen haben und da, wo Gott was sagt, dass wir das dann tun. Aber nicht von uns aus, nicht von unserer Kraft, nicht von unserem Gutdenken, alle Menschen irgendwie zuquatschen oder so. Das bringt wenig. Ich hatte vor zwei Wochen war ich ja im theologischen Seminar in Erzhausen und da habe ich meinen Identitätskurs Pneumatologie, also die Lehre über den Heiligen Geist, bei Johannes Justus gemacht. Und das waren 3 Tage, die richtig heftig waren und richtig gut. Nach der letzten Stunde habe ich mich von ein paar Jungs verabschiedet und bei dem einen sind dann so die Perlen von seiner Kette abgefallen und überall auf dem Bogen verteilt und wir haben geholfen, schnell irgendwie aufzuheben. Und zum Glück war das eine Billigkette, ne? Es waren keine echte Perlen, es war einfach nur so, wie nennt man das? Modeschmuck, nicht Pseudoschmuck, Modeschmuck. Modeschmuck. Pseudo wäre ja ein bisschen zu abwertig. Nein, Modeschmuck. Nicht jeder Schmuck muss so teuer sein. Modeschmuck. Auf jeden Fall haben wir die Perlen aufgehoben und eine hatte er vergessen, die hatte ich dann einfach in meine Hosentasche gesteckt und dann bin ich dann zum Bahnhof nach Frankfurt gefahren, habe dort auf den ICE gewartet, der hatte leider Verspätung und ich dachte mir, boah, eine Stunde, soll ich jetzt noch irgendwie ins Café gehen? Mein Gedanke war so, nee, bleib einfach mal gechillt, hab mal ein bisschen Ruhe und steh einfach am Gleis und guck einfach mal. Und dann hatte ich die in die Hosentasche gefasst und habe mir diese Perle nochmal angeguckt und dachte, vielleicht möchte Gott, dass ich einer Person sage, dass sie in Gottes Augen eine Perle ist. Okay, Gott, zeig mir diese Person. Ich wusste noch nicht genau, ist das jetzt mein Gedanke, ist das Gottes Gedanke? Ich dachte, es ist ein guter Gedanke, fertig. Hab einfach gewartet, hab alle Menschen irgendwie ganz nett und freundlich begrüßt und ich wusste, dass es eigentlich eine Frau ist. Und ich habe übergeschaut, okay, welche Frau soll ich ansprechen, ohne dass auch weird wird, also ich will ja nicht irgendwelche Frauen ansprechen, kriege ich ja Ärger von meiner Frau. Du bist meine Perle. Aber auf jeden Fall war ich da am Gucken und schon fast eine Stunde irgendwie dazu kommt gleich und dann kommt eine alte Dame mit 90 Jahren, die wartet auch auf den ICE, war auf dem Weg nach Göttingen und ich spreche sie an und frage, ob ich ihr irgendwie behilflich sein kann, weil sie suchte denn irgendwie, bin ich denn richtig, kam auch zu spät. Und ich bei dem Anblick in ihre Augen habe ich sofort gewusst, boah, das ist die Frau, das ist die Perle. Und ich habe mich mit der unterhalten und wir standen da an Glas 9. Einfach so. Zu Philippus sagte der Heilige Geist, halte dich an diesen Wagen und dann wirst du erkennen, was du zu tun hast. Gottes Geist sagte zu mir, bleib mal bei Gleis 9 und guck mal. Und das ist jetzt der zweite Punkt, ich muss ein bisschen ranhalten, ins Tun kommen. Wenn Gott uns was sagt, dann müssen wir ins Tun kommen. Philippus wusste jetzt, was er tun soll. Er sollte diesem Kämmerer, diesem Finanzminister, das Evangelium erklären. Und das hat er auf eine nicht arrogante Art und Weise gemacht, sondern auf eine sehr freundliche, einladende und auf die Einladung wartende Art gemacht. Er hat Fragen gestellt. Und Fragen stellen ist die beste Möglichkeit, um in ein gutes Gespräch vertieft werden zu können. Die richtigen Fragen stellen, das verändert das Leben. Es ist nicht das, was deine Eltern dir gesagt haben, du musst die Spülmaschine ausräumen, sondern eine Frage, welche Art von Person willst du in deinem Leben werden? Möchte ich eine dienende Person werden, die gerne die Spülmaschine ausräumt? Oder will ich jemand sein, der jemandem irgendwie einfach nur Befehle gibt? Also nichts gegen meine Eltern, die mussten mir sagen, ja, ich räume die Spülmaschine aus. Ne? Aber als Kind lernt man dann irgendwann mal zu wissen, okay, die richtigen Fragen, das sind die Dinge, die dein Leben verändern. Jesus hat immer Fragen gestellt. Das ist so faszinierend, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, auch immer ganz individuell. Zurück zu Philippus. Er hat die richtige Frage gestellt und hat ihm dann das Evangelium erklärt. Und dann haben diese zwei Personen, Philippus und der Finanzminister, ein Wunder erlebt. Ein krasses Wunder. Ein Wunder, das eigentlich so irgendwie unscheinbar ist. Auf dieser Erde. Aber ein krasses Wunder in der geistlichen Welt. Das Wunder der Bekehrung. In diesem Moment ist die Ewigkeit verändert worden. In diesem Moment ist das Leben, die ganze Welt von dem Äthiopier verändert worden. Als er Jesus angenommen hat, als er verstanden hat, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Gott. Das ist ein krasses Wunder. Die zwei haben sich mega gefreut. Aber nicht nur die zwei. Jesus sagt in Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch der ganze Himmel, im ganzen Himmel Freude herrschen über eine Seele, über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Die Bekehrung eines Menschen, das ist ein Wunder, das kann nicht einfach von uns erschaffen werden. Das ist ein Wunder, das Gott schafft. Und wir können und wir werden das immer wieder erleben. In unserem Leben hier, in unserer Gemeinde hier. Wir werden das erleben, weil Gott das versprochen hat. Yes? Und dafür sind wir ja hier. Und dafür machen wir ja auch Gottesdienst. Und dafür gehen wir ja, auch wenn Gott sagt, geh. Deswegen gehen wir. Was wäre, wenn Philippus keinen Bock auf eine unbequeme Straße hätte? Wenn Philippus keinen Bock auf unbequeme Umstände hätte? Wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hätte? Der Äthiopier hätte die Schriftrolle, Gottes Wort, gar nicht verstanden. Großes zu erleben. Wenn wir Großes erleben wollen, dann dürfen wir nicht einfach passiv sein. Wisst ihr, da gibt es Hindernisse, die für dem im Wege stehen. Das ist entweder Passivität, es ist Angst, es ist Faulheit, es ist Bequemlichkeit, es ist Ablenkung. Manchmal schenkt uns Gott so prophetisch Worte, wie ich sehe dich vor 1000 Leuten predigen. Und dann denkst du dir, wow, cool. Ich warte jetzt mal ab. Prophetie ist keine Wahrsagerei. Prophetie ist ein Auftrag. Johannes Justus hat es so cool gesagt, prophezeien, das ist easy. Du sagst einfach einer Person, was Gott von ihr möchte. Fertig. Dauert 2 Minuten. Aber die Erfüllung der Prophetie, das ist harte Arbeit. Wenn Gott uns Prophetien gibt, wenn er Eindrücke füreinander hat, dann ist das ein Auftrag. Und dann müssen wir gucken, was ist unser Part, wo können wir ins Tun kommen, damit wir diese Prophetie erleben. Und diese harte Arbeit kann dann heißen, dass Gott unseren Charakter formt. Und das ist gar nicht so einfach. Dass Gott mit Gottes Geist in unserem Herzen wirkt, dass wir Schritte gehen, dass wir lernen, fleißig zu sein, dass wir gehorsam sind, dass wir bei allem tun, aber auch ruhen. Das ist etwas, was der Heilige Geist mir gestern gesagt hat. Mach mal deinen Sabbat. Genieße deinen Sabbat. Junge, der Sabbat ist für dich da. Für deine Beziehung mit mir. Ich liebe zwei Verse, die das Tun und das Ruhen richtig schön verbinden. Und zwar ist der erste, den hat mein Papa mir schon und mein Onkel mir beigebracht, Sprüche 6, Vers 9. Immer so samstags, hey, wie lange willst du noch im Bett liegen, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Und der zweite, besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühen und Haschen nach Wind. Arbeit ist ein Segen und Ruhen aber auch. Man kann sich auch zu Tode arbeiten, man kann sich auch zu Tode langweilen. Deswegen, es muss eine gute Balance sein. Und dann sind die zwei unterwegs und dann sagt er, hey, was spricht eigentlich dagegen? Ich sehe Wasser, was spricht dagegen, mich taufen zu lassen? Und ich feiere das, dass wir das in 2 Wochen hier erleben dürfen. Wir dürfen taufen. Und jetzt, vielleicht bist du hier und du hast noch keine Glaubenstaufe gehabt. Und jetzt stelle ich dir die Frage, spricht etwas dagegen, dass du dich taufen lässt? Wenn du das auf dem Herzen hast, wisst ihr, manchmal denkt mir auch, okay, ich muss erst irgendwie einen Heiligkeitsgrad haben, bis ich mich taufen lassen kann. Die Taufe ist am Anfang des Glaubens, in der Regel. Wir müssen nicht einen Grad der Heiligkeit erreichen. Du bist schon heilig, weil Gott dich heilig gemacht hat durch Christus. Wir dürfen in der Heiligung wachsen, definitiv. Wir werden niemals aufhören, in der Heiligung zu wachsen. Aber spricht etwas dagegen? Wenn du Bock hast, wenn du Lust hast, nicht nur Bock, sondern wenn du wirklich merkst, boah, das ist mein Glaubensschritt, ich will das gar nicht so leichtfertig nehmen, das ist eine wunderbare Sache, die dich in deinem Glauben voranbringt und die deine Beziehung zu Jesus einfach nochmal vertieft, dann sprich mich doch nach der Predigt an. Wir haben nächsten Samstag einen Taufkurs, dann komm dazu und dann können wir darüber reden, dann kannst du dir noch weiter Gedanken machen. Und dann dürfen wir hier Taufe feiern. Amen. Yes. Wunder erleben und fröhlich sein ist mein dritter Punkt, ist mein letzter Punkt, den knall ich noch so durch. Diese zwei, die haben echt eine gute Zeit gehabt, Philippus und Äthiopier. Die waren so vertieft in einem Gespräch. Und Philippus wurde dann irgendwie an einen anderen Ort versetzt. Wie das ausgesehen hat, weiß ich nicht. Also ich traue Gott alles zu. Wenn Gott irgendwie teleportieren möchte, zack, Philippus ist weg und ist in Ashdod. Kein Problem. Ich finde die Situation cool. Ich würde das feiern, wenn es genau so war. Und ich glaube, das ist für mich so das Augenscheinlichste, weil Jesus hat auch, oder Gott hat auch Henoch einfach mal entrückt im Alten Testament. Und keiner hat ihn auf einmal gesehen. Deswegen für Gott ist das überhaupt kein Problem. Und ich kann mir vorstellen, wie Philippus dann auf dem Weg von Ashdod nach Caesarea, das sind auch ein paar Kilometer, in der ganzen Stadt erzählt hat, wie er dem Finanzminister von Äthiopien das Evangelium von Jesus erklärt hat, ihn getauft hat und bäm, auf einmal war er in Ashdod. Eine Hammer-Story, oder? Also jeder Evangelist hat ja irgendwie so eine Story, die er bringt. Meistens bei den Predigten ist immer irgendwie die gleiche Story. Ich kann mir vorstellen, Philippus hat seine Beamer-Story. Und es ist einfach schön. Aber das Entscheidende daran ist, was wir im Text lesen, als der Äthiopier das gesehen hat, dass Philippus weg war, war trotzdem eine tiefe Freude. Eine tiefe Freude war in seinem Herzen und er setzte seinen Weg fort. Das ist das, worum es geht. Wenn Gott in unser Herz spricht, dann bleibt eine tiefe, tiefe Freude. Wir sind da und können Wunder erleben. Wir sind aber nicht da, um sensationssüchtig zu sein. Aber wir wollen damit rechnen, dass Gott Wunder tut. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ein Wunder ist die Charakterentwicklung, ein Wunder ist die Bekehrung, ein Wunder ist die Krankenheilung, die physische Krankenheilung von jetzt auf gleich. Ein Wunder ist die Vergebungsbereitschaft, dass wir an einem Zorn nicht festhalten, sondern Gnade erleben und merken, boah, ich kann dieser Person vergeben, obwohl die mich so dermaßen verletzt hat. Und das ist nicht aus seiner eigenen Kraft. Ein Wunder ist Dankbarkeit zu haben, obwohl die Umstände richtig schlecht sind. Ich habe die Woche mit meiner Mom telefoniert und die ist seit Monaten immer noch irgendwie, hat sie Lähmungserscheinungen in der linken Hand, die hat eine krasse, also ihre Wirbelsäule ist versehen mit ganz vielen Schrauben und Platinen und sowas oder Platten. Sie kann sich voll nicht gut bewegen und lauter so Sachen, aber wie sie dankbar ist, trotz dieser Umstände, ist einfach ein Wunder. Das schafft Gott, das schafft nicht der Mensch von sich aus. Ein Wunder kann ein finanzieller Segen sein. Auf einmal spendet irgendjemand 50.000 Euro dem Pastor, weil er ein Haus bauen möchte. Ich habe das vor ein paar Wochen erzählt bekommen. Da dachte ich, oh yeah, nice. Nein, wir wollen kein Haus bauen. Keine Sorge, Jesus hat ein Haus für uns im Himmel. Aber ich habe mich so gefreut, weil es meine Familie war, der dieses Geschenk bekommen hat. Da dachte ich, Alter, ich lese das irgendwie in amerikanischen christlichen Büchern oder sowas, ne? Und dann erlebt es einfach mein Cousin. Wie cool ist das? Ja, Hammer, Wunder. Gott ist so vielschichtig. Wir dürfen ihn nicht in eine kleine Box stecken und wir dürfen erwarten. Wir dürfen diese Schublade aufmachen in unserem Kopf, ja, Gott da rausholen, der passt da nicht rein und sagen, Gott, bitte wirke, wirke, wirke. Gott hat so viele Wunder schon vorbereitet. Das Wunder des Äthiopiers hat er vorbereitet. Er hat zu Philippus gesprochen, geh hin, mach, tu. Und als Philippus ins Tun kommt, als Philippus gegangen ist, geredet hat, Gottes Liebe weitergegeben hat, dann ist das Wunder geschehen. Ich glaube, dass Gott so viele Wunder schon für uns vorbereitet hat und wir dürfen hören und gehen und erwartungsvoll sein. Ich stand da an Gleis 9 mit dieser 90-jährigen Perle. Sie war auf dem Weg nach Göttingen zu einer Beerdigung. Ja, eine ihrer letzten Freundinnen ist gestorben. Und ich denke mir so, boah, was kann ich denn machen? Und ich habe ihr erzählt, dass ich an Jesus glaube und dass Jesus ewiges Leben schenkt. Dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht das Letzte, nicht das Einzige ist. Ich habe ihr erzählt, dass ich den Eindruck hatte, ihr diese Perle zu schenken und dass Gott ihr sagt, dass sie eine Perle in seinen Augen ist. Eine wunderschöne Frau, ein liebevoller Mensch, wertvoll. Im Zug saßen wir dann ein bisschen getrennt. Sie hatte sich mit der anderen unterhalten und dann hörte ich, nächster Halt Göttingen. Und ich, oh, shoot, ich wollte ihr was schreiben. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Habe ihr Mut gemacht, in der Bibel zu lesen, die Stelle mit dem Gleichnis vom Kaufmann und der Perle und wie Jesus sich über sie freut. Und dass sie, wenn sie Fragen hat, mich gerne anrufen soll. Hat noch meine Nummer. Und jetzt stehe ich da. Ich warte. Ich vertraue. Ich glaube, dass das nicht umsonst war. Ob sie mich noch anruft, hier, oder ob sie es mir später im Himmel sagt. Ich kann mit beiden gut rechnen. Und ich kann mit beiden gut leben. Wir sind berufen, Dinge zu tun, die Gott für uns schon vorbereitet hat, für jeden individuell. Ich möchte uns bitten, mal die Augen zu schließen und dass du jetzt den Heiligen Geist fragst, Gott, wen zeigst du mir? Oder wo möchtest du mich gebrauchen? Und ich möchte dich bitten, dass du eine Entscheidung triffst, den Alltag so zu starten. Jesus, ich will mit dir gehen und ich will die Dinge tun, die du vorbereitet hast, mit deiner Kraft. Ich folge einfach nur dir. Ich muss nichts aus mir selbst heraus. Und ich darf dabei ganz entspannt sein, aber auch ganz gespannt sein, was du tun wirst. Wer dieses Gebet sprechen möchte für die nächste Woche, der darf mal gerne seine Hand heben, weil ich würde dich gerne dafür segnen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Hände, die nach oben gehen. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der Dinge vorbereitet hat, der Wunder vorbereitet hat. Und wir dürfen das erleben, wenn wir ins Tun kommen, Jesus. Und du siehst die Menschen, die sagen, du siehst uns, du siehst unsere Hände, du siehst unseren Willen, du siehst unsere Ängste, aber auch manchmal oder unsere Faulheit. Und wir beten darum, dass du das alles wegnimmst, was dein Wirken im Weg steht. Nimm diese Hindernisse weg. Offenbar du, was dein Geist hindert. Offenbar das du uns ganz persönlich und hilf uns, das wegzuräumen, damit dein Geist durch uns wirken kann, in uns wirken kann. Und was am Ende bleibt, ist ein tiefer Frieden und eine tiefe Freude. Und so segne ich uns, mit dieser Freude ins Tun zu kommen, Gott zu hören und Wunder zu erleben.